Komplexität von Kriegen und die Komplexität von Menschen führt dazu, dass eigentlich alles immer schief geht. Und man froh und glücklich sein muss, wenn man Einsätze überlebt, wenn das alles gut gegangen ist, wenn niemand verletzt worden ist. Das sehen Sie auch in jedem Konflikt. Da wird geplant und man sagt, das wird so und in 3 Wochen beginnt das so. Egal, wo das ist, es läuft ja ohnehin nie so ab, weil dieser Angstfaktor so dominant ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Studentenfutter-Folge hier im People-Format. Ich bin Mandy und ich hatte die große Ehre, die mehrfach ausgezeichnete und prominente Auslandsreporterin Antonia Rados zu interviewen. Sie gewährt spannende Einblicke in ihren Berufsalltag, wenn man das überhaupt Alltag nennen mag. Die Folge ist wirklich sehr spannend, auch emotional und persönlich, wie ich finde. Sie war schon in verschiedenen Krisen- und Kriegsgebieten eingesetzt. Sie war in Somalia, Afghanistan, in der Ukraine zuletzt und noch in ganz vielen anderen Ländern. Also seid auf jeden Fall gespannt, lasst gerne Feedback da und denkt dran, bei eurem Lieblingsstreaming-Anbieter uns mit einer vollen Punkt- oder Sternanzahl zu bewerten. Vielen Dank. Guten Tag, Frau Rados. Ich freue mich sehr, dass ich Sie als promovierte Politologin, mehrfach ausgezeichnete Journalistin und prominente Auslandsreporterin hier heute zu Gast haben darf beim Studentenfutter-Podcast. Bevor wir mit dem Interview offiziell starten, würde ich Ihnen gerne meine 5 Eisbrecherfragen stellen. Sind Sie bereit?
Natürlich.
Wunderbar. Meine erste Frage lautet, welchen Beruf hätten Sie denn, wenn Sie nicht den hätten, den Sie aktuell haben?
Ärztin in Afrika.
Auch spannend. Und was darf in einem Auslandseinsatz nicht fehlen?
Schokolade.
Egal, welche Temperatur es ist im Ausland.
Genau.
Haben Sie da eine Lieblingssorte?
Dunkle Schokolade.
Ah, okay. Die 3. Frage. Welches von Ihnen noch nicht bereiste Land würden Sie gerne noch einmal besuchen?
Island.
Oh ja, auch spannend. Da wird die Schokolade, glaube ich, nicht schmelzen so schnell. Und haben Sie ein Vorbild? Und wenn ja, verraten Sie mir, wer es ist.
Ich habe Vorbilder, unter anderem Oriana Fallaci, die Sie vielleicht nicht kennen, war eine Journalistin, die als eine der ersten überhaupt aus Krisen berichtet hat, also aus meiner Generation. Und dann kommen eigentlich noch alle dazu, die in irgendeiner Form es gewagt haben, spannende und aufregende Reportagen zu machen. Vor allem Frauen.
Okay. Und dann meine allerletzte schnelle Eisbrecherfrage lautet, meine Astro-Fans wissen, was jetzt kommt. Und zwar, welches Sternzeichen sind Sie denn?
Zwilling.
Ach, genau wie ich.
Wunderbar, dann sind wir zu viert.
Ja, genau. Und dann dürfen wir uns ja gegenseitig wahrscheinlich nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Alles Gute.
Ihnen auch alles Gute.
Vielen lieben Dank. Super, das waren doch schon mal schöne, schnelle Antworten auf die schnellen Eisbrecherfragen. Und zwar möchte ich jetzt gerne etwas zu Ihrer Person erzählen und nehmen Sie gerne nochmal Ergänzungen vor und prüfen Sie gerne das auf die Richtigkeit. Sie sind geboren 1953 in Klagenfurt am Wörthersee in Österreich und leben aktuell mit ihrem Lebensgefährten in Paris. Nach der Schule haben Sie Politikwissenschaften studiert und haben danach für den österreichischen Rundfunk als Auslandskorrespondentin gearbeitet und haben unter anderem Länder wie Chile, den Iran und Somalia besucht. 1995 arbeiteten Sie dann für die Mediengruppe RTL. Dort als Auslandsreporterin in Krisengebieten und berichteten aus Afrika und Afghanistan und vor allem den Nahen Osten. Dann wurden Sie auch noch Chefreporterin.
Stopp, zwischendurch war ich von 1991 bis 1995 war ich bei der ARD.
Okay, dann waren Sie noch bei der ARD und zwischendurch waren Sie auch noch mal ein Jahr beim Heute-Journal des ZDFs.
Genau.
Genau, und dann sind Sie aber wieder zurückgekehrt zur Mediengruppe RTL und waren davor ja auch schon, das ist glaube ich gerade eben ein bisschen untergegangen, Chefreporterin Ausland bei der Mediengruppe RTL und sind nach wie vor aktiv als Auslandsreporterin für die Mediengruppe RTL, wenn ich richtig informiert bin. Richtig?
Da sind Sie falsch informiert, ich habe aufgehört.
Oh, wann haben Sie denn aufgehört?
Einige Tage vor meinem Geburtstag.
Ah, also jetzt ganz aktuell.
Ganz aktuell. Den Journalismus an den Nagel gehängt.
Ah, okay. Ja, und können Sie uns jetzt schon verraten, wie jetzt der weitere Weg sein wird?
Ach, irgendwas gibt es immer. Mhm. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Ich bin ein Workaholic und werde mich jetzt also mit anderen Sachen, unter anderem, glaube ich, liegt mir das am Herzen, ein bisschen mit den Frauenfragen und vielleicht auch den NGOs beschäftigen, weil ich glaube, die kommen immer zu kurz, dass das doch auf dem Radar sein sollte. Leute, die nicht so viel Glück gehabt haben wie wir Europäer. Ich habe das auf den Nagel gehängt, das sage ich Ihnen auch gleich, weil die letzten Jahre, weil ich ja offiziell in der Rente bin und so halb gearbeitet habe und in der Zwischenzeit davon überzeugt wird, halbe Sachen sind nicht so meins.
Okay.
Man macht den Journalismus ganz oder man macht ihn überhaupt nicht. Und da habe ich mich jetzt eigentlich dazu entschieden, dass ich ihn lieber nicht mache, bevor ich da irgendwie mir die eine Krise anschaue und dann doch nicht wirklich covere, etc., etc. Keine Entscheidung, die mich unglücklich macht, unter dem Schlagwort auf zu neuen Ufern.
Ja, das ist doch mal ein gutes Motto. Ja, dann vielen Dank, dass Sie uns da einen Einblick gewährt haben in Ihren Lebenslauf und in Ihre Zukunftsperspektiven. Können Sie vielleicht noch mal etwas zu Ihren frühen Anfängen erzählen? Haben Sie den Studiengang Politikwissenschaften schon bewusst ausgewählt, weil Sie wussten, dass es in Richtung Journalismus gehen soll? Oder waren Sie da von Anfang an noch ganz offen und wussten noch gar nicht so recht, wo es hinführt? Und wie kam es dazu, dass es Sie dann tatsächlich in Krisengebiete gezogen hat?
Ich war ganz durchschnittlich. Wie jede Studentin und jeder Student wusste ich natürlich nicht, was ich einmal machen werde. Und ich hätte genauso gut was anderes studieren können. Ich fand nur die Studienzeit auch damals und im Nachhinein extrem wichtig, weil das Jahre sind, wo man sehr, sehr viel machen kann, wozu man später nicht mehr kommt. Insofern ist das bei der Politikwissenschaft, vielleicht bei so naturwissenschaftlichen Studien etwas schwieriger, aber sozialwissenschaftliche Studien, da kann man sich doch ziemlich viel Zeit nehmen und herumreisen, eine meiner großen Lieblingsbeschäftigungen immer schon gewesen. Und das Reportertum hat sich dann ergeben. Ich habe ein Praktikum, würde man heute sagen, gesucht, war dann freie Mitarbeiterin bei einer Zeitung und auch beim Fernsehen. Also habe ganz unten angefangen, habe Nachrichten geschrieben, hat sehr lange gedauert, bis ich irgendetwas vom Journalismus kapiert habe, fand das aber sehr spannend. Und Kriegsreportagen waren nicht so auf meinem Radar. Sie waren aber auch etwas, was ich damals so schwierig war, dass es mich wieder gereizt hat, ohne Internet, ohne Flugverbindungen nach Afghanistan, auch schwierig in anderen Ländern wie den Iran, hat mich das wahnsinnig gereizt, da irgendwo hinzufahren und alles andere. Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man doch nicht so genau weiß, wo man hin will, weil man dann offener ist für Nischen. Und ich fand, es ergab sich so eine Nische, die darin bestand. Niemand wollte eigentlich so richtig nach Afghanistan, als damals also die Sowjets einmarschiert sind, 1979 im Dezember. Ich fand das sehr spannend, kompliziert hinzukommen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich einmal vorstellt, sich selbst zu erfinden. Dass man auch, wenn dieser Beruf noch nicht so etabliert ist, dass man sich dafür also erfindet, dass man neugierig bleibt. Und ich glaube, es war damals auch mit viel weniger Druck verbunden, als es heute journalistische Tätigkeiten sind. Es gab kein Internet und es war ein Segen, dass ich in Afghanistan das erste Mal 1980 über 2 Wochen war und nicht mal eine Telefonverbindung nach Europa hatte. Ist auch ganz angenehm, wenn nicht alle 5 Minuten irgendwie das Handy läutet. Und daher hatte ich die Zeit und das Glück, Journalismus zu lernen.
Ja, Wahnsinn. Also das kann man sich ja wirklich gar nicht mehr so vorstellen. Noch eine ganz andere Zeit. Aber ich stelle es mir auch sehr, sehr spannend vor, auf jeden Fall. Und ihr erster Auslandseinsatz ist ja jetzt ungefähr 40 Jahre her. 1980 war das, wenn ich richtig informiert bin. Und zwar waren sie da im Bürgerkrieg im Libanon in Beirut und sie interviewten den PLO-Chef Yasser Arafat. Und sie sagten mal in einem Interview, dass sie sich völlig falsch vorbereitet gefühlt haben, falsch gekleidet. Ja, ich stelle mir das jetzt vor, angenommen, sie könnten jetzt so eine Zeitreise machen und würden die jüngere Antonia Rados mal treffen. Wie würden sie sich gegenseitig begegnen? Was würden sie ihr für einen Rat mitgeben eventuell oder einen Tipp? Und was würde der jüngeren Antonia Rados im Kopf rumgehen? Hatte sie damals Ängste und Bedenken? Können Sie da irgendwie vielleicht was zu sagen?
Das ist eine interessante Frage. Ich würde ihr aber wahrscheinlich keinen Tipp geben, weil ich finde, das Spannende ist ja, dass jede Generation sich die Welt erarbeiten muss. Und ich fand das auch sehr gut damals, dass meine Chefs mich sehr vertrauensvoll, ohne große Tipps, losgeschickt haben. Es hat auch niemand gesagt, du musst sehr aufpassen oder so, sondern ich hatte einen Chefredakteur, dem ich sehr viel verdanke, der hieß also Kreuzer und der sagte einfach, na dann fahren's halt. Und ich fand das ganz gut, nicht belehrt zu werden. Ich glaube, ich habe damals sehr viel falsch gemacht, aber beim Falschmachen lernt man sehr viel. Also was ich meine damit ist, diese Zeit war eine Zeit, wo die Welt dank der ersten oder das Fernsehen wurde erst so richtig erfunden in einer gewissen Art außerhalb von den großen Städten Paris, London, Washington und Moskau gab es plötzlich möglicherweise auch Satellitenverbindungen zum Iran und in den Libanon und weiß der Himmel was alles. Und ich glaube, dass die Welt sich damals öffnete. Und diese Öffnung war so spannend, die hat mir auch die Möglichkeit gegeben, überhaupt herumzufahren. Und dass die Leute überhaupt Interesse daran haben, an anderen Regionen, ob das der Libanon ist oder was immer. Also die Welt rückte näher und nahe. Und ich glaube, das sollte man auch keinen großen Ratschlag geben. Ich glaube, ich hätte ihn ja sowieso nicht befolgt.
Ja, interessante Selbsteinschätzung. Ja, aber das ist vielleicht auch das Sternzeichen Zwilling, ne? Spannend. Und Sie spielten jetzt öfter mal auf das Thema auch Internet an und diese Vernetzung in der Welt. Da kommt mir spontan die Frage, würden Sie sich denn heute nochmal wieder für den Beruf der Journalistin entscheiden zur heutigen Zeit?
Absolut. Ich glaube, der Journalismus ist ja kein Hobby, sondern ein echter Beruf und auch sehr, sehr notwendig. Überall, also in Demokratien ist er notwendig, weil er ja ein Kontrollorgan sein soll. Und in der Diktatur ist er noch notwendiger, da müssen die Journalisten aber mutiger sein. Und daher glaube ich, egal wie, eine Gesellschaft kann nicht ohne Journalismus oder sagen wir ohne jemanden leben, der versucht, was ich immer so gesehen habe, zumindest sich an die Neutralität oder an eine Ausgewogenheit anzugleichen. Also ich sage Ihnen damit schon, ich halte nicht viel von Meinungsjournalismus. Ich glaube, Meinungsjournalismus ist ganz gut und schön, soll es auch geben, aber eine Meinung hat jeder. Und die Schwierigkeit ist eben, und jeder hat das Recht auf seine Meinung, Leute können das ja auch debattieren, aber nicht jeder hat das Recht auf seine eigenen Fakten. Und der Journalismus ist eben diese Knochenarbeit zu versuchen, mit allen Einschränkungen, ich meine, und wirklich großer Bescheidenheit, wir sind alles andere als unfehlbar, muss man immer hinzufügen, mit großer Bescheidenheit einfach an die Realität heranzugehen und zu sagen, ist da noch etwas, was ich nicht bedacht habe? Also Fragen zu stellen und dann einfach das zu berichten, was man so gesehen hat. Und daher glaube ich, das ist unverändert. Die Themen sind vielleicht anders. Die junge Generation oder die neue Generation von Journalismus. Wenn ich heute jung wäre, würde ich nach China gehen, Chinesisch lernen oder ich würde mich für die Umweltfragen mehr interessieren, als meine Generation das gemacht hat. Das ist ja vollkommen klar.
Ja.
Und daher glaube ich, dass der Journalismus, um auf Ihre Frage zurückzukommen, immer noch wichtig ist. Auch im auch gerade weil es das Internet gibt, ist das extrem wichtig.
Ja, okay, das ist ein Statement auf jeden Fall. Und was gefällt denn Ihnen ganz persönlich denn am allermeisten an dem Beruf der Journalistin? Also man konnte es hier gerade mal so ein bisschen zwischen den Zeilen raushören, aber können Sie das nochmal zusammenfassen, was Sie die ganzen Jahrzehnte motiviert hat an Ihrer Arbeit?
Die Knochenarbeit, dass es eine spannende Realität gibt. Ich hatte heute mit einer Freundin geredet, um Ihnen das plastisch darzustellen. Und sie sagte, wir redeten über alles Mögliche. Und sie sagte dann, ja, die Menschen sind halt so. Ja, sie sind irgendwie. Und ich sagte dann, was heißt, die Menschen sind so? Die Menschen sind gut und schlecht. Und ein Journalist muss offen sein für dieses breite Spektrum. Ich habe also nie geglaubt, dass alle Menschen Heilige sind, egal wo ich bin. Das habe ich nie angenommen, aber ich habe auch nie angenommen, dass alle nur meine Feinde sind. Und das ist so spannend. Und das ist eigentlich auch das Spektrum des Journalismus. Alles ist möglich. Und was ich immer besonders spannend fand, ist, irgendwo zu sein und gerade in diesem Spektrum, dass eben alles möglich ist, Revolutionen mitzuerleben, positive, also wie den arabischen Frühling mitzuerleben, andere Sachen einfach zu sehen, zu merken, wie die Welt sich bewegt und als Augenzeuge dort zu sein. Das hat sich eigentlich nie geändert. Das hat mich immer fasziniert, wie die Geschichte sich weiter bewegt, obwohl immer alle glauben, das ist ja alles dasselbe und das wird sich nie ändern. Das glaube ich eben auch nicht ganz.
Und wahrscheinlich unterscheiden sich ja auch Ihre Auslandseinsätze extrem. Aber können Sie vielleicht ein paar Einblicke gewähren und eventuell doch Parallelen ziehen? Wie nah sind Sie denn wirklich dran an dem Geschehen, in Anführungszeichen? Wie sind Sie dort untergebracht? Wie schützen Sie sich? Wie organisieren Sie sich? Sind Sie allein? Haben Sie ein großes Team um sich herum? Können Sie da vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
Der Schlüssel zum Reportertum ist die Nähe. Und daher muss man immer versuchen, so nahe wie möglich zu sein. Und für mich der größte Frust ist immer, wenn ich nicht nahe genug herankomme. Und daher ist mein einziges Bemühen immer, so nahe wie möglich zu sein und zu sehen, wie sich diese Umstände, das sind ja sehr oft leider Krisen und Kriege, auswirken auf die Menschen, wie sie darauf reagieren und wie auch der Journalismus oder wir alle darauf reagieren. Und diese Nähe, die lässt sich einfach durch nichts ersetzen. Können Sie herumreden, so viel Sie wollen. Dieses Risiko, nahe sein zu müssen, ist das Um und Auf des Krisenjournalismus. Ja. Im Hotel, 100 Kilometer entfernt oder 200 Kilometer entfernt, weit zu sitzen, da können Sie genauso daheim bleiben. Das heißt, Sie müssen halt diese Abwägung machen. Sie müssen sagen, da wollen wir jetzt hin, das wollen wir sehen. Das müssen wir jetzt filmen, das müssen wir aufnehmen. Natürlich auch immer mit Risiko behaftet für sich und für das Team. Und daher eben schwierige Entscheidungen. Aber ohne Nähe gibt es auch eigentlich nur einen sehr schlampigen und oberflächlichen Journalismus.
Ja, verstehe ich. Aber sind Sie denn dann, also wie kann man sich das vorstellen, wenn da so richtig geschossen wird, wie schützen Sie sich denn? Laufen Sie denn den ganzen Tag mit Schutzwesten irgendwie rum? Bewegen Sie sich auch draußen auf den Straßen? Oder sind Sie trotzdem eher in Ihrem Zimmer? Ich kann mir das irgendwie noch nicht ganz so bildlich vorstellen.
Ich bin je weniger ich im Zimmer bin, desto besser. Und selbst wenn ich zuerst einmal müssen Sie sich vorstellen, dass natürlich nicht 24 Stunden rund um die Uhr geschossen wird.
Ja.
Und daher ist das eigentlich auch eine Situation, die zum größten Teil ruhig ist. Wenn Sie dann tatsächlich ins Kriegsgebiet hineinfahren, kann es auch ruhig bleiben. Und das Gefährliche ist eben diese ständigen Überraschungen. Es kann alles ruhig sein, 2 Stunden lang, und dann geht es plötzlich los. Es kann alles wunderbar ablaufen und plötzlich geschieht was. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel, damit Sie sich das besser vorstellen können. Als der Islamische Staat vor einigen Jahren eben die Stadt Mosul erobert hat, sind wir mit der irakischen Armee die diesen islamischen Staat bekämpft hat, in Mosul hineingefahren an die Frontlinie. Das waren drei gepanzerte Wegen, also Humvees. Die Journalisten mussten also ihre Westen tragen. Und drei sind immer, weil wenn ein Wagen zurückgelassen werden muss oder beschossen wird, also man fährt nie alleine irgendwohin, in den wenigsten Fällen. Man schaut immer, dass es noch ein zweites Auto gibt oder eine Sicherheit gibt. Und wir fuhren dort an diese Frontlinie, sehr hektisch alles, und man hörte also auch, wie Artillerie einschlug, und dann kam der Punkt, wo eben diese drei Humvees wieder zurück mussten von dieser Frontlinie. Sie rechnen natürlich mit allem, das müssen Sie sich im Kopf vorstellen, sie rechnen damit, dass sie dort beschossen werden, sie rechnen damit, dass sie im falschen Moment dort sind. Sie rechnen damit, dass jemand eine Panikattacke bekommt. Sie müssen also ihr Team zusammenhalten und so effizient wie möglich arbeiten. Womit sie aber nicht rechnen, ist eine sehr komplexe Realität. Und als wir in unseres Auto einstiegen, in dieses gepanzerte Gefährt, hatte der Fahrer vergessen, den Tank aufzufüllen.
Ach du meine Güte.
Und wir saßen dort fest. Und das ist etwas, womit sie überhaupt nicht rechnen, mit dem Menschenfaktor und dem Human Factor. Und der konnte auch nichts dafür, der wäre sehr verzweifelt, er hatte in der Früh andere Sachen zu tun, er hatte das vergessen, obwohl es Regeln gibt, was man tut und was nicht tut, aber Regeln werden immer wieder gebrochen. Und wir mussten dann mit den anderen zwei Fahrzeugen zurückfahren. Und er hat dann irgendwie doch Benzin bekommen und kam dann, und sie fahren dann durch ein Niemandsland, ja, und denken sich dann nur eigentlich, hoffentlich passiert jetzt nicht noch etwas, wie zum Beispiel ein Beschuss und dann fällt noch ein Auto aus. Es ist eine große Anstrengung, und was ich damit sagen wollte ist, sie sind nicht ständig in Gefahr, aber wenn sie in Gefahr kommen, dann ist das eine extrem angespannte Stimmung. Sie wissen auch nie, wie sie selbst reagieren und wie die anderen reagieren. Und es passieren eben Dinge, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet haben, wie zum Beispiel, plötzlich gibt es kein Benzin mehr.
Ja, das ist wirklich, das hört sich so verrückt an, ne? So als Außenstehende. Man kommt ja nicht in so eine Situation, glücklicherweise. Man kann ja nie wissen, aber das ist ja wirklich so eine Extremsituation. Aber haben Sie da auch manchmal Angst oder schieben Sie das denn so weg und erst im Nachhinein realisieren Sie denn diesen Zustand, sage ich mal? Oder haben Sie vielleicht auch ein Beispiel von einer Situation, in der Sie wirklich mal Angst um Ihr Leben hatten?
Nein, ich bin da in der Situation selbst eigentlich meistens, glaube ich, cool, aber danach kommt das natürlich alles hoch. Und ich glaube, es ist auch so ein Verhalten, also die meisten Leute, die ich kenne, halten in Krisensituationen oder wenn sie unter Gefahr sind, die wenigsten Leute flippen da aus. Also man funktioniert unter diesem Stress, aber danach kann es doch zu Zusammenbruch kommen. Und wenn der Stress sehr lange dauert, dann kann es auch wirklich zu allem Möglichen kommen, was man sich nicht erwartet. Und das sind immer die gefährlichen Situationen, wenn einer die Regeln bricht oder man selbst die Regeln bricht, die eigentlich drin bestehen. Das können Sie sich ja vorstellen, da können Sie nicht sehr viele Regeln aufstellen. Wir sind auch keine Armee, ja, wir sind Zivilisten. Wir haben kugelsichere Westen in den meisten Fällen, aber das ist ja auch nicht so, dass das das Um und Auf ist. Also ich glaube, die Komplexität von Kriegen und die Komplexität von Menschen führt dazu, dass eigentlich alles immer schief geht. Und man froh und glücklich sein muss, wenn man Einsätze überlebt, wenn das alles gut gegangen ist, wenn niemand verletzt worden ist, weil es kann eben in diesen angespannten Situationen, wo eben Gewalt da ist, passiert eben alles. Da gibt es keine Regeln mehr, da können Sie jetzt 100-mal, das sehen Sie auch in jedem Konflikt, da wird geplant und man sagt, das wird so und in 3 Wochen beginnt das so, egal wo das ist. Es läuft ja ohnehin nie so ab, weil dieser Angstfaktor so dominant ist.
Einsätze hatten Sie eigentlich in Summe, können Sie das ungefähr sagen?
Keine Ahnung, ich zähle sie auch nicht, weil ich sehe das auch nicht so als eine Abfolge von Auslandseinsätzen. Ich glaube, was mich interessiert, ist die Realität und die Wirklichkeit. Ich bin ja Reporter, ja, es gibt ja dann andere Berufe im Journalismus wie Moderatorin oder Chefredakteur oder alles Mögliche. Also Reporter sein ist ja was, ein besonderer Zweig in dieser großen Familie des Journalismus. Nicht unbedingt der wichtigste, er muss mit den anderen zusammenarbeiten. Aber wahrscheinlich, wenn Sie es jetzt ausrechnen, mindestens pro Jahr 4 bis 6 oder 7 Einsätze und 40 Jahre lang mache ich das. Da kommt was zusammen in den verschiedensten Ländern.
Ja, Wahnsinn, was Sie alles erlebt haben. Und Sie haben ja dann auch, oder Sie wurden wahrscheinlich dann auch viel mit Leid vor Ort dann konfrontiert, mit sehr emotionalen Erlebnissen wahrscheinlich. Und dann ist es ja oft so, dass Menschen, wenn sie irgendwie mit Schicksalsschlägen konfrontiert werden, entweder gläubig werden oder spirituell, weil sie da Hoffnung drin finden wollen und eine Erklärung für alles, oder gerade das Gegenteil und an gar nichts mehr desgleichen glauben, weil sie nicht akzeptieren können, dass ein Gott oder eine Energie oder was auch immer, etwas Höheres, so etwas zulässt. Hat das Einfluss darauf, an was sie glauben und an was nicht? Hat das was mit ihnen gemacht? Sind sie gläubig oder spirituell?
Nein, ich bin nicht gläubig, aber ich glaube, die Spiritualität hat ja wirklich jeder Mensch, auch wenn er sie nicht hat oder wenn er sie nicht glaubt zu haben. Und ich bin ja sehr viel im Nahen Osten herumgefahren und das Phänomen Religion hat mich dadurch, es kommen ja alle Religionen näher, das Christentum, das Judentum und der Islam, notgedrungen muss man sich in irgendeiner Form damit beschäftigen. Auch wenn unsere Gesellschaften nicht religiös sind. Also man beschäftigt sich damit und man beobachtet die Menschen. Und das Interessante ist, was ich immer fand, ist, dass auch die anderen einen beobachten. Und zum Beispiel in Afghanistan oder im Iran oder in diesen Ländern ist und man ist nicht gläubig, so wie ich, ja, wie die meisten Reporter sind es ja nicht, dann wird man auch ständig beobachtet, wie man denn dann mit extremen Situationen umgeht. Also wo ist eigentlich der Radar, der moralische Radar einer Gesellschaft oder eines Journalisten, wenn er nicht an Gott glaubt? Und das hat mich immer fasziniert und ich dachte immer, abgesehen von der Religion und von der Spiritualität gibt es dann doch wahnsinnig viele Sachen, die man gemeinsam hat. Die sind ein gewisser Humanismus, wir sind alle Menschen. Und auch religiöse Leute können eben Fehler machen oder Sachen in Frage stellen, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben wollen. Und das machen wir genauso. Also eher würde ich sagen, ich schrecke mich nicht, ich bin nicht religiös, aber ich schrecke mich nicht vor Religion.
Okay, ja. Haben Sie noch so ungefähr 5 Minuten Zeit?
Gerne.
Okay, super. Dann würde ich nämlich gerne nochmal über das Thema Ukraine sprechen. Das bewegt ja momentan vor allem Europa und auch, ich glaube, viele unserer Hörer und Hörerinnen. Und zwar, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Am 24. Februar startete Russland ja den Großangriff auf die Ukraine. Aber die Auseinandersetzungen zwischen den Ländern, die reichen ja schon mehrere Jahre zurück. Aus zeitlichen Gründen möchte ich jetzt nicht auf die ganzen Details eingehen, aber es war auch so, dass im Jahr 2012 der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch unter Druck aus Moskau ein bestimmtes Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterzeichnen wollte und das führte dann zu den pro-europäischen Demonstrationen in Kiew, den Euromaidan-Protesten. Da starben dann auch Menschen und dann kam es auch auf der Halbinsel Krim zu ganz vielen Protesten und Auseinandersetzungen. Und dann im Jahr 2014 wurde die Krim ja als unabhängig erklärt und dann folgte der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und so weiter und so fort. Die Auseinandersetzungen, die hielten dann über Jahre an, bis dann zu dem Großangriff am 24. Februar zwischen Russland und der Ukraine. Was glauben Sie, mich interessiert jetzt Ihre Einschätzung, glauben Sie, dass die NATO die jahrelange Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine unterschätzt hat? Beziehungsweise glauben Sie, dass auch die NATO Mitschuld hat an dem Krieg, dadurch, dass sie auch Russland provoziert hat in einer Art und Weise?
Das weiß ich nicht. Und ich sage Ihnen, warum das ich auch nicht weiß und eigentlich niemand so richtig weiß. Der chinesische Ministerpräsident Zhou Enlai ist einmal gefragt worden, also in den 70er Jahren ist er gefragt worden, Herr Zhou Enlai, was halten Sie denn eigentlich von der Französischen Revolution? 1789 hatte die stattgefunden und er sagte, das ist zu früh, die zu beurteilen. Und ich glaube, ähnlich ist es mit der Ukraine. Das ist einfach zu früh. Diese Debatten, wer jetzt tatsächlich schuld ist, sind eine historische Debatte, die sicher noch geführt werden muss von Leuten, die da alle Archive ansehen, was ist jetzt versprochen worden und was nicht. Was aber Sie sehr gut jetzt auch ausgedrückt haben, ist eine tragische Geschichte eines Landes, das hin und her gerissen wird, auf der einen Seite Europa sein möchte, aber dann auch wieder nicht kann. Und die russische Invasion am 24. Februar hat das gezeigt, was für ein armes, zerrissenes Land diese Ukraine ist. Und so habe ich das auch empfunden, als ich dort vor einigen Wochen war. Und ich hatte den Eindruck, dass wir doch nicht so richtig verstehen, was für eine Riesenlast die Ukraine derzeit trägt. Die Bevölkerung, wahrscheinlich auch die Armee, dass man diese Darstellung, das sind ja alle Helden, nein, das sind alles auch Menschen. Ich habe dort sehr viele alte Leute gesehen, die in irgendwelchen kleinen Häusern leben, eigentlich extrem bescheiden. Das ist eines der ärmsten Länder überhaupt in Europa oder ich glaube das ärmste Land in Europa. Und diese Sachen, glaube ich, muss man im Hinterkopf behalten, wenn man diesen Krieg beurteilt. Auf der einen Seite eindeutig eine russische Aggression gegenüber der Ukraine. Auf der anderen Seite muss man sich als Europa die Frage stellen, wie soll das weitergehen? Und das habe ich oft in Kriegsgebieten gesehen. Es weiß jeder, wie man den Krieg beginnt. Es weiß auch eigentlich jeder, wie man den Krieg dann führt, aber es wissen sehr wenige, wie man einen Krieg beendet.
Ja.
Die Debatte, wer jetzt schuld ist an diesem Krieg, ist eigentlich nicht mehr in der Aktualität. Im Moment interessiert uns alle, auch den Journalismus, was ist die nächste Phase und wie kann das, ob jetzt mit einem Sieg der Ukraine oder mit einem Sieg Russland oder was immer das ist, wie kann das denn irgendwann einmal zu Ende gehen? Weil kein Krieg darf ewig dauern und der vor allem nicht, weil die Ukraine ist ein armes Land. Wir bürden den Leuten eine unglaubliche Verteidigungskraft auf. Und ich frage mich manchmal bei unseren Debatten und sage mir, ja, wir müssen auch verstehen, dass die eigentlich nicht eine Supermacht sind und einer ja. sehr riesigen Armee gegenüberstehen. Das ist das Faktum, egal wer jetzt in der Vergangenheit Fehler gemacht hat oder nicht. Das Faktum ist, dass ein Land im Moment zerrieben wird. Waffenlieferungen sind umstritten. Sind sie gut, sind sie schlecht? Meine Auffassung ist, dass man wirklich schnell in irgendeiner Form einen Ausgang dieses Krieges suchen muss. Und meine Auffassung ich auch, und ich stehe da mit dem französischen Präsidenten, der sagt, am Ende wird Russland immer noch da sein und wir müssen mit ihnen reden. Und am Ende wird die Ukraine auch hier sein und sie wird ein Land sein, das zu Europa gehört. Und in diesem Dilemma sind wir im Moment und die Politik muss uns da rausführen, nicht der Journalismus. Dafür sind ja Politiker ja. gewählt, dass sie Lösungen finden. Ich sehe das im Moment nicht so.
Ja, oh, da kriegt man richtig Gänsehaut, gerade weil, wenn Sie auch so von den Eindrücken vor Ort erzählen. Wahrscheinlich können Sie dann auch gar nicht richtig eine Einschätzung angeben, wann der Krieg ungefähr vorbei sein wird, oder?
Nein, kann ich nicht, weil ich weiß, dass ob das im Afghanistan-Krieg war, im Irak, erinnern Sie sich im Irak 2003, George W. Bush ist einige Wochen nach Kriegsbeginn auf einem Flugzeugträger gewesen und hat großartig dort verkündet, that's it, wir haben gewonnen. Ja? In Afghanistan unglaubliche Euphorie, der Bosnienkrieg war genau dasselbe. Nein, der Moment, dass der Krieg schnell beendet wird in der Ukraine, ist vorbei. Jetzt ist es ein, glaube ich, ein Abnutzungskrieg. Da sind sich alle darüber einig. Und Abnutzungskriege können sehr, sehr lange dauern.
Das ist auf jeden Fall sehr berührend, wie Sie auch darüber berichten, wie die Lage dann auch vor Ort ist. Und wir alle hoffen natürlich, dass der Krieg schnell zu Ende ist. Aber ein Ende ist leider ja gerade, wie Sie sagen, nicht absehbar. Und das kann man auch schwer gerade einschätzen, wie Sie sagen. Mich interessiert jetzt noch mal so ein bisschen ein anderes Thema. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie auch vielen Religionen natürlich begegnet sind und auch vielen verschiedenen Kulturen. Und da ist es natürlich manchmal als Frau, wie ich mir vorstelle, in manchen Kulturen auch nicht das Gleiche wie vielleicht hier irgendwie in Deutschland oder in europäischen Ländern. Da unterscheidet sich das natürlich, oder die Geschlechterverteilung unterscheidet sich natürlich von Land zu Land, von Kultur zu Kultur. Und da würde mich mal interessieren, ob sich da, und wenn ja, welche Vor- und Nachteile sich da durch Ihr Geschlecht in Ihrem Beruf ergeben haben in der Vergangenheit.
Ja, das ist richtig. Natürlich, wenn man den Taliban in Afghanistan gegenübersteht, dann ist das was anderes, als wenn man in Europa arbeitet. Ich hatte mir immer zur Regel gemacht, und mich so darzustellen, wie ich bin, nämlich als westliche Frau, und zu sagen, ich bin eben in einem Land aufgewachsen, wo ich das Glück hatte, dass Frauen zur Schule gehen können. Ich habe immer versucht, den Leuten klarzumachen, auch den Frauen übrigens, ich respektiere, wenn Sie jetzt ein Kopftuch tragen. Ich sage Ihnen nur, es gibt auch Alternativen. Und im Sinn von, schicken Sie doch Ihre Tochter in die Schule und so weiter und so fort. Und ich erzähle Ihnen dazu auch eine Geschichte, weil die fand ich doch dann heiter und typisch. Ich war einmal in einem arabischen Land und der Mann, was ich übrigens oft gehört habe als Frau, wieso haben Sie denn keinen Ehemann, der auf Sie aufpasst und für Sie Geld verdient? Wieso müssen Sie denn Ihr eigenes Geld verdienen? Und ich habe dann immer gescherzt und habe gesagt, wissen Sie, in Europa ist das so, da sitzen bei uns die Männer daheim und die Frauen müssen alle arbeiten. Also das ist genau umgekehrt wie bei Ihnen. Und es waren immer diese Debatten, wieso haben Sie so ein schweres Leben? Es wäre doch um einiges besser, wenn Sie nicht arbeiten. Und ich sage, nein, das ist ganz in Ordnung, schauen Sie doch mal. Bei den meisten Familien ist das so, da arbeitet die Frau und der Mann und damit können sie sich schneller einen Kühlschrank kaufen und schneller eine Wohnung besorgen und schneller eben auch ein Auto etc. etc. Also es hat, sagte ich immer, auch Vorteile, wenn die Frau auch Geld dazu verdient, obwohl nicht alle Jobs golden sind, das wissen wir ja. Und dann schauten mich die Männer immer so an. Und ich dachte mir, in deren Kopf muss ich jetzt so abspielen. Und da muss ich sagen, im Grunde genommen ist das ja vielleicht kein so schlechtes System, weil dann ist nicht die ganze Last der Versorgung für den Clan oder für die Familie auf meiner Seite. Und ich dachte mir oft, dass es wichtig ist, diese klare Linie zu sagen, es gibt auch eine Alternative. Und ich bin damit immer gut verfahren. Die Nachteile sind natürlich evident, von mächtigen Kriegsherren bis Präsidenten sind vor allem Männer an der Macht, überall auf der Welt oder in den größten Teilen der Welt. Man wird da wirklich nicht ernst genommen und man muss sich halt diese Ernsthaftigkeit erstreiten und erkämpfen, vielleicht mehr als die Männer, aber irgendwie geht das dann schon.
Ja, sehr schön. Frauen an die Macht. Aber Frau Rados, an dieser Stelle, die Zeit rennt uns so ein bisschen weg. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz doll bei Ihnen bedanken, dass Sie hier bei uns in der Show, sage ich mal, zu Gast waren. Es war auf jeden Fall eine Ehre, mit Ihnen als erfahrene Reporterin zu sprechen. Es hat mir auf jeden Fall Freude bereitet.
Danke Ihnen für das Gespräch.
Wow, was für eine Folge. Also ich bin ganz geflasht von dem Gespräch mit Antonia Rados. Ich fand es sehr, sehr interessant, spannend, irgendwie auch inspirierend auf jeden Fall. Ich finde ihre Ansichten sehr, sehr spannend, ja. Ich hatte auf jeden Fall auch Gänsehaut, als es eben um die Ukraine ging und die Zustände vor Ort. Kam mir auch kurz die Tränen in die Augen geschossen. Ich dachte so, oh Gott, ich kann doch jetzt hier nicht anfangen zu flennen im Interview. Aber so bin ich, manchmal schon sehr emotional, wenn es um solche Themen geht. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch gut gefallen. Lasst, wie gesagt, gerne Feedback da. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bzw. für euer Zuhören. Passt immer gut auf euch auf. Bis dann.